Ich will Folgendes machen in dieser halben Stunde. Ich will mich konzentrieren auf diesen Wirtschaftsdemokratie-Gedanken und diese Grundidee, analytische Idee, die im Landnahmekonzept steckt, insoweit vorstellen, als er ein bisschen für die Begründung dient, dieser Debatte um eine neue Wirtschaftsdemokratie, die es ja ganz zaghaft in Ansätzen in Teilen der deutschen Gewerkschaften inzwischen auch gibt, auch wenn sie einem nicht sofort entgegenspringt. Ich fange mit einem Bonbon an. Müssen mal sehen, wie wir das dann mit dem PowerPoint machen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, was im PowerPoint alles drin ist. Wir experimentieren mal. Ja. Wir können schon mal weitergehen. Ja, okay. Das kann ich nicht ganz abarbeiten in einer Stunde. Wir gucken einfach mal. Bonbon, 2019, Höhepunkt der globalen Finanz- und Weltwirtschaftskrise, habe ich mit einem prominenten Gewerkschafter telefoniert. Ich glaube, ich darf hier den Namen auch mal sagen, muss da nicht in der jungen Welt stehen, das war der Hans-Jürgen Urban. Und wir haben am Telefon überlegt, großer Kladderadatsch, selbst die andere Seite spricht von Systemkrise und wir haben keinen Begriff, das zu thematisieren. Sozialismus haben wir uns aus verschiedenen Gründen nicht so richtig getraut, weil der Begriff belastet ist durch den Zusammenbruch des staatsbürokratischen Sozialismus. Wir wollten aber in einer bestimmten Weise eine Perspektive jenseits des Kapitalismus thematisieren. Und ich habe dem Hans-Jürgen damals gesagt, Mensch, sagen wir Wirtschaftsdemokratie. Ich habe diesen Begriff dann auch in dem genannten Sokamp-Buch benutzt. Komischerweise bin ich da als der Reformist attackiert worden von meinen beiden Mitstreitern, Hartmut Rosa und Stefan Lessenich. Und auch so in der Rezeption des Buchs erscheine ich immer als derjenige, der jetzt eher moderat, sozialdemokratisch und so weiter argumentiert. Dazu muss ich sagen, dass diese Zuordnung schon ein bisschen auf Unkenntnis des Konzepts Wirtschaftsdemokratie beruht. Das ist zwar sozusagen von den Marxisten, die jetzt in Richtung der Bolschewiki, der Oktoberrevolution gegangen sind, als Konzept abgelehnt worden, weil es aus der Sozialdemokratie entstanden ist und auch gegen den Leninismus gerichtet war. Es war aber gleichzeitig auch gegen den nur reformerischen Typ von Sozialdemokratie gerichtet, der die Überwindung des Kapitalismus nicht mehr zum Ziel hatte. Selbst Fritz Naphtali, also einer, der den Begriff geprägt hat, hat davon gesprochen, dass Wirtschaftsdemokratie bedeutet, den Kapitalismus zu zerbrechen. Das wusste zum Beispiel Berthold Huber, muss jetzt auch nicht in der jungen Welt stehen, damaliger Vorsitzender der IG Metall. Ich habe mit Berthold Huber damals auf einem Podium gesessen bei Audi und es ging so auch um die Zukunft der Gesellschaft und so weiter. Und ich habe dann den Testballon gemacht mit der Wirtschaftsdemokratie und ich merkte, dass Berthold darauf nicht reagierte. Und er wurde dann aus dem Publikum auch nochmal darauf angesprochen. Ja, und irgendwie sagte er, wollte er nicht so richtig was dazu sagen. Und dann stand ausgerechnet ein Personalmanager auf, damals noch der Chefpersonalmanager bei Audi, und sagte, Wirtschaftsdemokratie, das ist überhaupt doch das Thema der Zukunft. Und dann kam Berthold Huber genau mit diesem Satz, Wirtschaftsdemokratie, Naphtali, das heißt den Kapitalismus zerbrechen und das geht nicht. So, damals hatte ich, sozusagen, das war für mich ein Schlüsselerlebnis, die Provokation funktioniert, jedenfalls bei denjenigen, die sie verstehen. Und in der Tat ist Wirtschaftsdemokratie eigentlich ein Begriff, der thematisiert eine Alternative zum Kapitalismus, die darauf beruht, dass Demokratie ausgeweitet wird aus der zivilen Gesellschaft und nicht nur politische Demokratie bleibt, sondern ausgeweitet wird auf die Wirtschaft. Und sozusagen die Wirtschaftslenkung in einer demokratischen Weise erfolgt, was faktisch bedeuten kann, dass sie letztendlich nicht mehr kapitalistisch sein kann. Das ist der schlichte Grundgedanke. Und wir haben also versucht, sozusagen diesen Begriff zu finden, der zwischen den Strömen angesiedelt war, um genau das Drängen einer System- oder die Notwendigkeit einer Systemalternative zu thematisieren in der Wissenschaft und auch wissenschaftspolitisch. Und wie gesagt, ein bisschen, also bei Verdi etwa gibt es eine Debatte inzwischen um neue Wirtschaftsdemokratie, es läuft alles sehr schleppend, aber immerhin, das gibt sie, es gibt sie auch in der Elementar und so weiter und das ist nicht schlecht. Was hat das jetzt mit Landnahme zu tun? Landnahme ist für mich ein theoretisches Konzept, eine Grunddynamik kapitalistischer Gesellschaften, eine Entwicklung kapitalistischer Gesellschaften zu thematisieren. Jetzt können wir mal weitermachen, glaube ich. Ja, was können wir noch mal weitermachen? Ja, da sieht man, bei der Begriffsgeschichte nicht. Das ist natürlich ein ganz bekannter Landnehmer, der da dargestellt wird, als er, wie er glaubte, in Indien zu landen, also in der neuen Welt gelandet ist, die indigene Bevölkerung trifft. Man kann diesen Landnahmebegriff, ich darf es jetzt nicht zu sehr ausweiten, aber zurückverfolgen bis ins Alte Testament. Da taucht der Begriff explizit auf, nämlich im Zusammenhang mit dem Auszug der Stämme Israels aus Ägypten. Und der Landnahme, bevor ich jetzt den Vorwurf des Antisemitismus ernte, das war sozusagen eine Befreiungs-, ein befreiender Gedanke, also die Überwindung der Sklaverei, die nur möglich war durch das Nehmen von neuem Land, wo dann Recht geschaffen werden sollte, das dann aber für alle gelten sollte, gewissermaßen. Das könnte man eine lange Begriffsgeschichte machen, ja, bis zu Karl Schmitt, der das Ganze umgedreht hat, gewissermaßen einen reaktionären Topos, nicht, und das antisemitisch wendet, gegen die Juden als das landlose Volk, gewissermaßen. Ich ziele aber auf eine andere Kategorisierung, die wird in der Regel mit dem Namen Rosa Luxemburg verbunden, obwohl Rosa Luxemburg den Begriff selbst nie gebraucht hat. Landnahme ist für Theorien zentral, die den Kapitalismus als ein expansives System analysieren und kritisieren. Der Kerngedanke dieser Art der Marx-Rezeption läuft darauf hinaus, das hat die Rosa Luxemburg in dem dritten Teil ihrer Schrift zur Akkumulation des Kapitals, wie ich finde, nach wie vor brillant, lesenswert, rausgearbeitet. Der Kerngedanke besteht darin, dass das, was der Marx im, wenn man das Kolonialismuskapitel raus, das vorletzte Kapitel des ersten Bandes des Kapitals beschreibt, nämlich die sogenannte ursprüngliche Akkumulation des Kapitals. Also den Grundgedanken, dass der Kapitalismus auf die Welt kommt, nicht durch die Talente besonders kluger und engagierter Kapitalisten, sondern eben auf die Welt kommt als ein Zwangssystem, das darauf beruht, dass die Scheidung der Produzenten von ihren Produktionsmitteln erfolgt, sich die Grundklassen ausbilden. Ein System, das in der Marx'schen Analyse verbunden ist mit der Ausübung von außerökonomischem Zwang, mit dessen Hilfe gewissermaßen Menschen in die neue Produktionsweise gepresst werden. Und Rosa Luxemburg argumentiert in der Akkumulation des Kapitals, dass dieser Prozess kein einmaliger ist, wie der Marx annahm. Nicht? Da im entsprechenden Kapitel steht, dass wenn der Kapitalismus zur zweiten Natur der Menschen geworden ist, es nicht unbedingt außerökonomischer Gewalt bedarf, dann betätigt man sich eben in der kapitalistischen Produktionsweise scheinbar aus freien Stücken. Das war ein Irrtum, argumentiert Rosa Luxemburg, und sie sagt, dass sozusagen im historischen Prozess der Entwicklung des Kapitalismus dieser Vorgang einer kapitalistischen Landnahme, die auch auf außerökonomischem Zwang beruht, beständig wiederholt. Sie wendet das an auf den Imperialismus, versucht gewissermaßen die Okkupation nach außen, Kolonien, Ausbeutung in Kolonien darüber zu analysieren und spitzt das dann zu in ihrer Analyse, dass der Imperialismus diese Art der, sie nennt es nicht Landnahme, sondern Kolonisation, zu Imperialismus und Krieg drängt. Das ist Gegenstand einer ellenlangen Debatte, die ich jetzt für ein Buch zumindest in Auszügen nochmal verfolgt habe, wo man sagen kann, die meisten ihrer marxistischen Zeitgenossen haben die Rosa Luxemburg in Grund und Boden kritisiert. Die schärfste Kritik von Bauer wahrscheinlich, und danach galt sie in linken Kreisen als eine aufrechte Kämpferin, aber theoretisch ziemlich minder bemittelt. Das war falsch, würde ich sagen. Bei allen Irrtümern, die da drinstecken, gibt es einen Grundgedanken, der völlig richtig ist und der auch von seriösen Rezipienten inzwischen wieder stark rausgearbeitet wird, der besagt, dass Kapitalismus sich nicht ausschließlich aus sich selbst heraus reproduzieren kann, sondern der Landnahme eines Außen bedarf. Dieses Außen besteht aber nicht nur in Kolonien, sondern das können auch nicht kapitalistische Sektoren innerhalb einer nationalen Ökonomie sein. Rosa Luxemburg begründet das damit, dass in der Reproduktion des Kapitals, also die Zwang zur erweiterten Reproduktion des Kapitals, darauf gründet sich der Expansionismus. Jetzt habe ich den Kopf nur kurz gesagt, aber dieser Expansionismus wird beständig darüber angeheizt, dass im Reproduktionsprozess, auch im Prozess erweiterter Reproduktion, auf dem Kapitalismus letztendlich beruht, dass sozusagen das zusätzlich erzeugte Mehrprodukt der vorausgegangenen Produktionsperiode nicht vollständig absorbiert werden kann in der nachfolgenden, es sei denn, es gibt sozusagen etwas, was zusätzlich in Wert gesetzt werden kann. Das ist so etwa der Grundgedanke Ihrer Theorie, der inzwischen wieder aufgegriffen wird von solchen marxistischen Theoretikern wie David Harvey, ist vielleicht der bekannteste, der diese Linie Rosa Luxemburg, auch Hannah Arendt, darauf gehe ich jetzt nicht ein, jetzt bis zu einer These einer neuen Landnahme weitergetrieben hat. Und ich dogge daran gewissermaßen an und argumentiere, dass das, was wir seit Mitte der 1970er Jahre erleben, nämlich die Kommodifizierung von Bereichen, die der Kapitalverwertung zumindest partiell entzogen waren, über den Wohlfahrtsstaat, die gemischte Wirtschaft, dass der Prozess der Kommodifizierung, der Rekommodifizierung dieser Bereiche, also der Wahl des Warenförmigmachens und privaten Verfügens dieser Bereiche, dass der zu interpretieren ist als ein Prozess einer neuen Landnahme. Man könnte auch sagen, Landnahme zweiter Ordnung, weil es sich um einen Prozess handelt, der sozusagen auf der aktiven Herstellung eines Außen- oder anderen beruht durch Privatisierung, Schleifen des Wohlfahrtsstaates und der Nutzung von Mitteln außerökonomischen Zwangs, um in neue flexible Produktionsweisen hineinzusozialisieren. Ich habe heute den ganzen Tag über Hartz IV referiert. Kann man den inhaltlichen Zusammenhang dann sehr schön deutlich machen, weil das sozusagen der Prügel ist, mit dem Menschen in flexible und prekäre Arbeitsverhältnisse gedrängt werden. Das ist die Hauptwirkung von Hartz. Also das ist der Gedanke, und wie verknüpft sich das mit Wirtschaftsdemokratie? Die These ist, und die wird von Stefan Lessenig und Hartmut Rosa in Modifikationen geteilt, dass dieser Prozess der Expansion von Märkten, das ist eigentlich das, was der Landnahme zugrunde liegt, nicht? Also um das Mehrprodukt der vorausgegangenen Produktionsperiode zu realisieren, braucht es Marktausweitung. Jetzt auf eine sehr grobe Faustformel gebracht. 3% Wachstum benötigen 3% Investitionen, um Märkte zu schaffen, sozusagen das Mehrprodukt zu absorbieren. So könnte man das sagen. Diese Problematik wächst in dem Maße, wie sozusagen das Produkt, was hergestellt wird, sich vergrößert. Ich mache einen Unterschied, ob ich über ein Produktionsvolumen rede zu Zeiten der industriellen Revolution oder ob ich es ins Jahr 2030 projiziere mit dann vielleicht 8 Milliarden oder 9 Milliarden Menschen und dem Output, der dort produziert wird. Nicht? Das ist immer schwerer, die zusätzlichen Märkte zu finden. Das ist eigentlich der Grundgedanke, mit dem wir operieren. Und dieser Prozess der Expansion kapitalistischer Verhältnisse, der Okkupation eines nicht-kapitalistischen anderen, stößt, man könnte es mit Karl Polanyi sagen, zunehmend an soziale, ökonomische, ökologische Grenzen, die immer schwerer zu überspringen sind. Bei der ökologischen Frage ist es ziemlich klar, nicht? Neue Landnahme beruht darauf, dass in gewissem Sinne Natur kommodifiziert wird, vom Körper bis zum CO2-Ausstoß, wo man den Emissionshandel betreiben kann, also denen einen Preis gibt und sie sozusagen in die Warenform bringt, um sie überhaupt sichtbar zu machen und in den Warentausch einzufügen. Wir haben auf dieser Ebene der ökologischen Grenzen kapitalistischer Produktion, wenn man jetzt mal Naturwissenschaftler wie Rockström und sein Team ernst nimmt, die machen so neuen planetarische Belastungsgrenzen aus beim Klimawandel, bei der Übersäuerung der Meere und bei der dritten Kategorie, die ich jetzt gar nicht im Kopf habe, ist die rote Schwelle gewissermaßen überschritten. Ja. Man kann das in der sozialen Dimension zeigen, wo man feststellen kann, dass die Flexibilisierung, die Flexibilisierungsimperative, die in der Produktion gesetzt werden, gewissermaßen auf menschliche Natur zugreifen, bis zu solchen Phänomenen wie Burnout oder Zunahme psychischer Erkrankungen. Also ich könnte das jetzt weitermachen, bis hin zu ökonomischen Grenzen, also der Schwierigkeit, neue Märkte zu finden, ausweichen von Kapital in die Finanzsphäre als Anlagesphäre, ein Prozess, der sozusagen durch die forcierte Ungleichheit noch verstärkt wird, weil es immer schwieriger wird, aufgrund der sozialen Ungleichheit, es gibt immer mehr Reiche, aber auch immer mehr Arme und gestärkte Polarisierung, jetzt sehr grob gesagt, wird es immer schwieriger, das Geld, was sich sozusagen konzentriert in den kapitalbesitzenden Klassen, produktiv anzulegen. Individuell konsumieren kann man es sowieso immer schwerer, nicht? Spätestens bei der dritten Segeljacht, würde ich sagen. Oder, ich meine, man staunt immer wieder, ich war gerade in Paris, das ist irre, was in der Nähe des Eiffelturms an Apartments und Hotels entsteht, nicht? Wo sie für eine Nacht dann 40.000 Euro oder auch 100.000 Euro zahlen. Putin soll das in Anspruch nehmen und solche Kaliber, nicht? Irre, wie man Geld verbrennen kann. Aber trotzdem sind da physische Grenzen gesetzt, und wenn Sie dann sozusagen auch eine Situation haben, wo die zahlungsfähige Nachfrage zurückbleibt, weil die Arbeiterbewegungen so geschwächt sind, dass sie nicht mehr in der Lage sind, Forderungen durchzusetzen, dann haben sie eine Schwierigkeit, und es bleibt eigentlich nur das Ausweichen in die Finanzsphäre, genau das, was gegenwärtig wieder stattfindet, so als sei gar nichts geschehen. Also ich will das nicht länger ausbreiten, ich habe das nur erwähnt, weil die Kernthese ist, dass wir es zu tun haben mit einer ökonomisch und ökologischen Doppelkrise. Also auf der einen Seite sieht man an der europäischen Krise, ist diese ökonomische Krise noch lange nicht vorbei. Ja, also wir bewegen uns gegenwärtig auf eine deflationäre Situation zu, wenn wir nicht schon dort sind. Die ökonomischen Eliten sind ungeheuer aufgeregt, nicht? Weil es eine brandgefährliche Situation ist, kriegt die Öffentlichkeit, die breite Öffentlichkeit noch gar nicht mit. Aber es könnte eintreten, dass es sozusagen einen Preisverfall gibt auf Dauer und darüber Europa wieder in die Rezession getrieben wird. Und was bei ökonomischen Krisen passiert, das wissen Sie alle. Armut, Prekarität, soziale Unsicherheit nehmen zu, das muss ich jetzt nicht lange ausführen. Das ist ja auch genau das, was 2008, 2009 passiert ist. Der Witz ist nur, 2009 war das einzige Jahr, wo die CO2-Emissionen, die sozusagen auf das Klima einwirken, absolut zurückgegangen sind. Und zwar nicht, weil die Ressourceneffizienz und Effektivität verbessert worden ist, das ist sie auch teilweise, sondern hauptsächlich deshalb, weil die industrielle Produktion eingebrochen ist. Und kaum war das Tal der Krise durchschritten, der Rezession durchschritten, zogen die Werte wieder an. Und das steht symbolisch für das, was ich als ökonomische Doppelkrise bezeichne. Ökonomisch ist das wichtigste Mittel der Krisenüberwindung im Kapitalismus, dass man Wachstum, Wirtschaftswachstum nennen will. Aber der Typ von Wirtschaftswachstum, den wir gegenwärtig haben, verschafft, ich sage es jetzt mal vereinfacht, die ökologische Krise. Das ist das Kernproblem. So, und das ist neu. Das hat es in dieser Weise in der Geschichte kapitalistischer Entwicklung nicht gegeben. Zumal es befördert wird durch diesen Trend, gewissermaßen die Natur selbst zur Anlagesphäre zu machen, also zu identifizieren, zwar sowohl die menschliche als auch die außermenschliche Natur. So, das ist sozusagen die Begründung dafür, dass wir eine Debatte brauchen über eine andere Art von Gesellschaft. Sehr kurz, sehr plakativ, sehr vereinfacht. Wie könnte die aussehen und was kann das mit Wirtschaftsdemokratie zu tun haben? Jetzt klicken wir mal durch, mal sehen, was wir von dem Vortrag. Da sehen Sie, das sind alles Landnahmetheoretiker. Das war ein Praktiker, Kolumbus. Das ist Burkhard Lutz, der Industriesoziologe, von dem der Begriff eigentlich stammt, und der hat ihn wahrscheinlich von Ernst Jünger vorgelegt. Also von der anderen Seite, gewissermaßen. Okay, das ist David Harvey jetzt rechts. Und Hannah Arendt, Rosa Luxemburg, den kennen Sie, den neuen Max. Okay. Das kann man alles wegmachen jetzt. Wir gehen jetzt schon über zur alles weiter. Nein, das brauchen wir auch nicht. Alles weg. Sind wir drüber. Auch weg. Auch weg. Alles weg. 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 Wir wollen zur Wirtschaftsdemokratie. Ja, okay. Ja, okay. Wir gehen aber noch weiter. War es das? Ja, so jetzt, genau. Alles klar, das wollte ich haben. Ja. Gut, also was hat es jetzt mit Wirtschaftsdemokratie auf sich? Wie kann man gesellschaftliche Transformationen hin zu einer anderen Art von Gesellschaft denken unter Demokratisierungsgesichtspunkten? Kurz zur Geschichte nochmal der Wirtschaftsdemokratie-Konzeption. Sie ist, wie gesagt, in Zeiten der Weimarer Republik entstanden, als Versuch, eine solche Systemalternative jenseits von bolschewistischen Kommunismus und nur Sozial- oder nur Reformismus auf der anderen Seite zu formulieren. Wolfgang Abendroth hat sie deshalb abgelehnt, nicht? Fand das keinen tragfähigen Begriff, würde er jetzt hier stehen, würde er mich in den Senkel stellen, aber vielleicht auch nicht, weil er jetzt auch eine neue Debatte kennt, je nachdem. Diese Konzeption ist gescheitert, quasi nicht angewendet worden seitens der Sozialdemokratie. Es gab eine Neuauflage dieser Wirtschaftsdemokratie-Debatte nach 1945. Sie spielte eine Rolle in diesem Konzept der antifaschistischen Restrukturierung von Gesellschaft, auch in Deutschland, aber nur sehr kurzzeitig. Sie hat dann, ich kann es jetzt, muss es sehr plakativ machen, eine Rolle gespielt in skandinavischen Ländern mit dem Stichwort industrielle Demokratie, eigentlich schon ab den 30er Jahren, und wurde dann im sogenannten Rehnplan, glaube ich, reaktualisiert und auf die skandinavischen Verhältnisse bezogen, Hahn-Meitner-Plan. Ja.
Rehn-Meitner.
Ja, okay.
Rehn-Meitner,
ja. Es gibt eine nochmal Reformulierung des Konzepts im Prager Frühling. Das ist ganz interessant. Ich, jetzt mal eine Seitenthese, ich glaube, dass das die letzte Chance war zu einer gründlichen Reform des Staatssozialismus im Osten, also jetzt historisch betrachtet. Ich glaube, dass da eigentlich die Weichenstellungen in Richtung gegangen sind, die das letztendlich verunmöglicht haben. Aber interessant ist, dass jemand wie Uta Schick dann auch, der war dann in Deutschland, versucht hat, dieses Konzept weiterzuentwickeln. Und es gibt im Grunde drei Elemente jetzt, quer durch alle Konzeptionen von Wirtschaftsdemokratie, die wichtig sind. Habe ich irgendwo diese drei Elemente? Nein, habe ich irgendwo nicht.
Das sind sieben Elemente.
Bitte?
Das sind sieben Elemente.
Ja, aber das ist klar, wo es neu drum geht, ja. Vielleicht kommen wir mal zurück, ob da. Nee, ist nicht da. Also es gibt drei Säulen eigentlich von Wirtschaftsdemokratie. Die erste Säule ist in den Worten Unterschieds echte Marktwirtschaft. Echte Marktwirtschaft ist nicht der Kapitalismus, argumentiert er wie ein Historiker Fernand Braudel. Also die Welt der kleinen und mittleren Unternehmen ist die Welt des Marktes. Und die Welt des Kapitalismus ist die Welt der großen Unternehmen, die nicht nur auf Gewinnmaximierung setzen, sondern auch Machtnetzwerke darstellen und so weiter und so weiter. Er argumentiert, diese Welt der kleinen und mittleren Unternehmen wird gebraucht, auch in marktförmigen Beziehungen, weil die sozusagen das dynamische Element der Wirtschaft sind. Übrigens, nur nebenbei, Rosa Luxemburg hat was ganz Ähnliches geschrieben. Gegen die These, der Mittelstand geht unter, hat sie gesagt, nee, ganz im Gegenteil. Entsteht immer wieder neu und genau da erfolgen die technologischen, organisatorischen Innovationen. War eine kluge Frau. Wirkliche Marktwirtschaft, da steckt ein Problem drin für sozialistische Konzeptionen, weil es viele gibt jetzt auch in der radikalen Linie, die sagen, man muss den Markt abschaffen, der Warentausch ist das Problem und das muss weg. Die zweite Säule ist gesellschaftliche Planung. Das ist ich hätte jetzt gerade gesagt, fast westdeutschen Debatte, in der deutschen Debatte der Gegenwart, das geht fast gar nicht, selbst wenn ich das in gewerkschaftlichen Kreisen sage, nicht gesellschaftliche Planung, zuckt alles zusammen. Aber was war damit eigentlich gemeint? Also Uta Schick zum Beispiel diskutiert solche Sachen wie induktive Planung, das heißt, der Plan wird nicht aufgepropft, sondern es gibt Kriterien, die Planungsanreize sind für die mikroökonomischen Akteure, für die Unternehmen. Das ist der eine Gedanke. Und der zweite Gedanke ist, dass es so etwas gibt wie demokratische Abstimmungen über Planalternativen. Also Rahmenplanungen, die Eckdaten setzen, in denen Prioritäten für die gesellschaftlichen Ausgaben gesetzt werden. Und darüber demokratische Abstimmungen. Im Kleinen haben sie das im Bürgerausgaben beispielsweise. Das ist aber jetzt gedacht für die Gesamtgesellschaft. Also man wählt nicht nur Parteien, sondern man wählt Parteien, die ein Programm haben, die gleichzeitig sehr transparent machen, was sind eigentlich die Eckpunkte von gesellschaftlichen Ausgaben und so weiter. Und das wird sozusagen zur Abstimmung gestellt. Und der dritte Gedanke ist Ausweitung von Partizipation und Demokratie auf möglichst allen Ebenen des Wirtschaftsgeschehens. Das sind die drei Säulen. Wobei man sagen muss, mit Beschäftigtenpartizipation hat zum Beispiel bei Nathalie gar keine Rolle gespielt. Das waren zentralistische Konzepte, aber es hat eine immer größere Rolle gespielt in den nachfolgenden Konzepten. So. Das sind die drei Säulen. Damit kann man in dieser Abstraktheit heute relativ wenig anfangen. Aber worin konnte dann eine neue Wirtschaftsdemokratie eigentlich bestehen, auf welche Felder, welche Bereiche wäre sie anzuwenden. Ich will zwei Gedanken vorab sagen, bevor ich die Punkte abarbeite. Der eine Gedanke ist, dass eine Demokratisierungsforderung für Kräfte, die Gesellschaftsveränderungen wollen, eine strategische Rolle insofern hat, als die soziale Fragmentierung von Klassen, von Zivilgesellschaft darauf hinausläuft, dass Demokratie letztendlich als das Einzige bleibt, was überhaupt noch Gemeinsamkeit stiften kann. Dieser Gedanke stammt von Ellen Marxens Wood, einer sehr prominenten Marxistin aus Großbritannien, die auch das mit einer entsprechenden Demokratietheorie verbindet, kann ich jetzt nicht mehr ausführen in der Kürze der Zeit. Ich halte diesen Grundgedanken aber für richtig. Also die enorme Fragmentierung, ethnische Unterschichtung, die einfach dadurch entsteht, dass sich Zivilgesellschaften nicht mehr national begrenzen lassen, sondern dass sie zunehmend einen intertransnationalen Charakter bekommen, mit allen Verwerfungen, die darin enthalten sind. Kulturelle, religiöse, ethnische, geschlechterspezifische Differenzierung sieht. Macht es meines Erachtens unmöglich, das alte Konzept der Statusgleichheit, wie wir es aus den nationalen Wohlfahrtsstaaten kennen, in die Zukunft zu transportieren. Die Alternative, Chancengerechtigkeit, ist nicht sehr toll, nicht? Dann diskutiert man über mehr Frauen in Führungspositionen, aber mit substanzieller Gleichheit hat das dann nicht mehr sehr viel zu tun. Deshalb geht das, glaube ich, nur über eine Demokratisierungsforderung, dass man Gemeinsamkeit schafft. Jetzt grob gesagt, nicht? Das ist der erste Gedanke. Der zweite Gedanke ist, real bewegen sich die kapitalistischen Gesellschaften auf etwas zu, was Colin Crouch und mit ihm auch Wolfgang Strick als Post-Democracy bezeichnen. Also Wolfgang Strick hat es noch anders formuliert, nach seiner Auffassung, und dann nimmt die Krise in der EU als Hintergrund, entwickelt sich die Zwangsehe von Kapitalismus und Demokratie wieder auseinander. Das heißt, das, was im Krisenmanagement angelegt ist in der Europäischen Union, läuft strukturell sukzessive auf Entdemokratisierung hinaus. Mit einem ganz einfachen Beispiel, Griechenland müsste, das ist eine Schrumpfungsgesellschaft, nicht kontinuierlich geschrumpft, jetzt über viele Jahre, das ist nicht einfach eine Rezession, das ist Schrumpfung auf die lange Frist. Griechenland müsste jedes Jahr um 3,5% wachsen, um auch nur in 20 Jahren das Vorkrisenniveau zu erreichen, wieder zu erreichen. 20 Jahre. Ja. So, das wird nicht funktionieren, das weiß jeder. Ja. Das heißt aber im Klartext, dass im Austeritätsregime der EU letztendlich der griechischen Bevölkerung die Möglichkeit genommen wird, über ihre Zukunft überhaupt noch entscheiden zu können. Ja. Also, das ist reale Entdemokratisierung. Dem wird etwas vorgeschrieben und das wird wahrscheinlich werden wir oder möglicherweise werden wir zeitnah erleben, dass wir eine andere, dass wir einen Regierungswechsel kriegen, vielleicht wird Syriza in eine Regierungsfunktion kommen und dann wird ein spannender Prozess eintreten und werden wir beobachten und vielleicht unterstützen, dass es vielleicht partielle Redemokratisierung darüber gibt, dass überhaupt wieder verhandelt wird, darüber, dass es einen Schuldenschnitt gibt, dass die Gesellschaft überhaupt wieder eine Entwicklungschance hat und so weiter. Also das nur als Beispiel für Post-Democracy. Darin steckt aber was anderes und da haben Crouch und Strick eben nicht recht. Sie gucken zu sehr von oben. Wir haben natürlich auch aus den sozialen Bewegungen, Protestbewegungen heraus den Prozess einer Redemokratisierung. Das wird besonders idealistisch, finde ich, aber Idealismus hat auch immer einen gewissen Charme, von Michael Hart und Tony Negri angesprochen. Die haben ja auch so einen Flugschiff gemacht, Demokratie, wo sie gewissermaßen die Empörten auf der Sonnenplatz in Madrid, quasi zum Modell für Demokratie machen. Nicht? Die Landnahme, die Gegenlandnahme, die Inbesitznahme eines Platzes, das sich verständigen über das, was man eigentlich verändern will. Aber schon die Platzbesetzung ist sozusagen die Konstitution der direkten Demokratie und sie malen eigentlich die Perspektive einer Demokratie jenseits der Verfasstheit kapitalistischer Staaten, auch der repräsentativen Demokratie, die es nach wie vor als Form gibt, und sagen, das ist sozusagen das Modell von Demokratisierung, dem in Zukunft gehört, und das darin steckt sozusagen der revolutionäre Perspektive. Das halte ich für, mit Verlaub, für etwas idealistisch. Könnt ihr jetzt sagen, schauen wir uns mal den Maidan an. Das ist schon nicht mehr ganz so einfach mit der Basisbewegung, mit dem Platzgesetz und so weiter. Es gibt viele andere Argumente, aber ich würde insoweit zustimmen, als ich glaube, dass in den sozialen Bewegungen ein Prozess einsetzt, wo sozusagen Demokratie von unten eingeklagt wird, wo Wissenshierarchien in Frage gestellt werden, wo Ansprüche auf Partizipation, Teilhabe formuliert werden, die noch keine jetzt im engeren Sinne politische Form gefunden haben, obwohl aus der spanischen Protestbewegung jetzt auch eine Partei entstanden ist, die auch parlamentsweit kandidiert hat, gegen den Rat von Anthony Hart und Tony Negri. Ich glaube schon, dass eine dynamische Perspektive einer radikalen Demokratie von unten ist. Das ist der Impuls, den man eigentlich aufnehmen muss. Aber wie ist das zu transformieren in eine wirtschaftsdemokratische Problematik? Ich kann das eigentlich jetzt nur stichwortartig skizzieren. Ich habe kein fertiges Modell, das wäre auch ganz falsch. Ich kann eigentlich nur Felder und Ebenen benennen, wo Demokratisierung eigentlich einsetzen müsste, was jetzt Elemente wären. Ich gehe die Punkte mal kurz durch. Also, das ist mir wichtig. Neue Wirtschaftsdemokratie ist für mich erstmal ein Leitbild, das dazu dient, bestimmte Probleme zu diskutieren und sie unter dem Gesichtspunkt einer Demokratisierung überhaupt verhandelbar zu machen. So würde ich das formulieren. Also nicht ein Modell, sondern eine konzeptive Idee, die erstmal für den Diskurs da ist und wo man schauen muss, was sich in der Gesellschaft sozusagen damit verbindet, und halte jetzt nichts von Modellschreiberei. Ich gehe die Punkte mal durch. Der erste Punkt ist mit Blick auf die ökologische Krise, dass wir davon ausgehen müssen, dass die zweite Säule von Wirtschaftsdemokratie, demokratische Eigentumsformen und Planung, dass die unter anderem Vorzeichen neue Brisanz gewinnt. Das betrifft vor allem zwei Bereiche. Das eine ist das Finanzwesen, der Kreditsektor. Also der gehört mindestens dieser Sektor unter öffentliche Kontrolle, weil ohne das, muss ich jetzt hier nicht lange ausführen, wir mit den Verwerfungen, die in diesem Sektor produziert werden, der schlägt permanent nach hinten aus. Also die neueste Absurdität, schauen Sie sich das an mit dem Geierfonds in Argentinien. Da wird eine ganze Regierung, weil ein Provinzrichter in den USA beschließt, dass die Forderungen eines Hedgefonds wichtiger sind als sozusagen der Zustand einer Volkswirtschaft. Da gibt es einen Gerichtsbeschluss, der besagt, dass dieser Fonds, der nur davon lebt, Schrottwertpapiere aufzukaufen, um dann die Ansprüche zu nehmen und sie gegen die Eigentümer zu wenden, das mit juristisch ausgefeilten Strategien, da wird sozusagen qua Gerichtsbeschluss eine Ökonomie an den Rand des Ruins gebracht. Nicht? Das ist irre, das ist einfach Wahnsinn, das kann man nicht anders sagen. Ja? Und deshalb glaube ich, ist dieser Sektor, dass er in irgendeiner Form öffentlicher Kontrolle gemacht werden muss, ist sozusagen eine strategische Schlüsselgeschichte. Und dazu gehört zweitens der Energiesektor. Also Finanzsektor, Energiesektor. Der Energiesektor muss deshalb unter öffentliche Kontrolle, weil sich Investitionen, ökologische Investitionen, in der Regel nur sehr langfristig amortisieren. Die Gewinnspannen sind nicht sonderlich groß. Und das Kapital, das investiert wird, jetzt grob vereinfacht, wird sich nur über einen langen Zeitraum amortisieren, wenn überhaupt. Für sowas ist auch unter kapitalistischen Verhältnissen in der Regel der Staat verantwortlich oder war es lange Zeit als ideeller Gesamtkapitalist. Jetzt gibt es aber mit dem Umschwung auf regenerative Energie natürlich die Möglichkeit zu dezentralisieren, zu kommunalisieren, öffentliches Eigentum auf dezentraler Ebene herzustellen und darüber sozusagen die ökologische Wende zu beschleunigen. Das heißt, wir müssen hier nicht unbedingt über Staatseigentum reden, wir können über Formen gesellschaftlichen Eigentums sprechen, die auch auf einem genossenschaftlichen Prinzip beruhen und so weiter, die aber, also es geht um demokratische Eigentumsformen, die wirklich Sozialisierung bedeuten und nicht Verstaatlichung. Das ist hier angesprochen, gewissermaßen. Das sind die Sektoren. Es gibt einen dritten Punkt, der wichtig ist in diesem Zusammenhang, also den ökologisch-sozialen Umsteuern, darum geht es ja, also Wirtschaftsdemokratie als ein Instrument, sozial und ökologisch umzusteuern. Das wäre die Aufwertung von Reproduktionsarbeit und die, im Grunde muss man den Arbeitsbegriff erweitern, von einem weiten Arbeitsbegriff ausgehen und von da Aufwertung der Reproduktionsarbeit betreiben. Was meine ich damit? Auch das jetzt nur sehr kurz. Das deutsche Industriemodell, die Erfolge dieses deutschen Industriemodells, also Exportweltmeister, ich habe gerade jetzt in Wirtschaftsteil gelesen, schon wieder Rückaussagen, was den Export angeht. Neben den Ungleichgewichten, die das in der Weltwirtschaft produziert, beruht diese Leistungsfähigkeit der Exportindustrie nicht unbedingt auf niedrigen Löhnen. Das ist eine falsche These. Also die Löhne in der Automobilindustrie sind nicht niedrig, ne? Außer für die Lagerarbeiter und Verkehr, aber für die Stammbeschäftigten nicht. Sie beruht in hohem Maße auf dem Einsparen von Reproduktionskosten durch Abwertung von reproduktiven Tätigkeiten. Fängt die Bandnahme an. Ja? Also Humandienstleistungen, auch wenn sie nicht privat verrichtet werden, ein Drittel der Pflege-, Sorgetätigkeiten, Reproduktionstätigkeiten wird privat und gratis verrichtet. Aber diejenigen, die professionell betrieben werden, Humandienstleistungen, zeichnen sich dadurch aus, dass diese Tätigkeiten nur begrenzt rationalisierbar sind. Also, Sie können schon das Essen kochen rationalisieren, wenn Sie zu McDonald's gehen. Nicht? Was Sie davon haben, ist jetzt ein anderes Problem. Aber das Erziehen eines Kindes zu rationalisieren, ist nicht ganz so einfach. Sie können die Zahl der Erzieherinnen reduzieren und die Zahl der Kinder pro Kopf erweitern, aber dann kommt in der Regel eine schlechtere Dienstleistung raus. Das meint begrenzte Rationalisierung. Weil sie begrenzt, nur sehr begrenzt rationalisierbar sind, bedeutet das, dass sie teuer sind. Und das wiederum verursacht eine latente Kostenkrise des Staates, außer diese Tätigkeiten werden abgewehrt. So, dann gucken Sie mal in den Pflegebereichen, die Sozialwirtschaft, meist Frauenarbeit, über die Budgetierung und die Wettbewerbsmechanismen, die da eingezogen werden, haben Sie Verhältnisse, dass über Lohnkosten konkurriert wird zwischen privaten und öffentlichen Non-Profit-Organisationen. Das geht zulasten der Beschäftigten, ist eine Prekarisierung in diesen Bereichen der Arbeit, etc. etc. Ein Kernelement von Wirtschaftsdemokratie müsste sein, die umverteilende Wirkung zwischen hochproduktiven Sektoren und diesen scheinbar weniger produktiven Sektoren dadurch zu korrigieren, dass die Reproduktionsarbeiten so finanziert werden durch Umverteilung aus den produktiven Sektoren, dass sie quantifikatorisch aufgewertet, von der Entlohnung aufgewertet, bessere Arbeitsbedingungen bieten und so weiter und so weiter. Und vor allen Dingen ist das ein Bereich, wo wirklich sinnvolle Arbeit entstehen könnte. Nicht? Das heißt, ich bin eigentlich, obwohl Wachstumskritiker, unterscheide mich von, sagen wir mal, Nico Pech schon deutlich darin, dass ich sagen würde, es geht nicht ohne die hochproduktiven Sektoren, aber man muss sozusagen ihre Produktivität, ihre Überproduktivität, die darauf beruht, dass diese Tätigkeiten sozusagen gratis oder zu billig genutzt werden, die muss man korrigieren, indem man umverteilt zugunsten dieser Sektoren. Der vierte Punkt wäre sinnvolle und demokratische Arbeit. Wenn Sie wirklich eine Abkehr vom Wachstumsprinzip wollen, also von einem Kapitalismus, der Wirtschaftswachstum als Selbstzweck betreibt, darum geht es ja. Dann ist der entscheidende Aspekt dabei, also wie kommt man sozusagen zu sich selbst, Hartmut Rosa würde jetzt eine lange Eloge halten über das gute Leben, die den Bogen schlagen zu der südamerikanischen Diskussion darüber, das ist alles schön, richtig und gut. Ich würde aber immer sagen, zu gutem Leben gehört in einem ganz hohen Maße die Befriedigung über eine sinnvolle Arbeit, in der man mitbekommt, dass man für die Gesellschaft etwas Sinnvolles tut. Das geht in der Regel nur über solche Formen, die öffentlich sind, also solche Tätigkeitsformen, die öffentlich sind, die einen bestimmten Zweck haben, die auch anderen zugutekommen und so weiter und so weiter. Und da würde ich jetzt bei Hart und Negri bis zu einem gewissen Grade mitgehen, das Infragestellen von Wissenshierarchien, das ist natürlich etwas, was wir in der Arbeitswelt in hohem Maße erleben. Einfach deshalb, weil es informelle Produzenten und auch Konsumenten wissen. Für jede Innovationsstrategie und so weiter immer wichtiger, immer bedeutender wird, weil es eine tendenziell höher qualifizierte gesellschaftliche Gesamtarbeitskraft gibt und so weiter. So, das müsste man jetzt ausbuchstabieren. Was heißt das jetzt eigentlich? Demokratisierung von Arbeit. Und ich deute es nur an, man müsste auf der Ebene des Arbeitsplatzes anfangen. Das ist eine ganz alte Diskussion, die kommt aus den skandinavischen Ländern und sie wurde darum geschehen, dass die Rechte, die Partizipationsrechte, mit deren Hilfe ich die Bedingungen am Arbeitsplatz beeinflussen kann, dass die für die einzelne Person, für das Team, die Arbeitsgruppe gestärkt werden. Dass es sowas gibt wie eine Ebene direkter Demokratie. Das, in Ansätzen finden Sie sowas, wo die Gewerkschaften darauf setzen, etwa in Organizing-Kampagnen tatsächlich Mitgliedergruppen anzubieten. Also ich weiß nicht, ob Sie von bedingungsgebundener Tarifpolitik schon mal was gehört haben. Das ist eine relativ simple Sache, eigentlich, aber mit großer Wirkung. Beispiel Röhn-Kliniken in der Nähe von Jena. Der zuständige Verdi-Sekretär hat gesagt, typischste Truppe, die er in seinem Organisationsbereich hat. Er meinte den Betriebsrat. Also nichts passierte da. Dann ist er hingegangen und hat gesagt, ich verhandle nicht mehr über den Tarifvertrag, solange ihr nicht Forderungen entwickelt, ich sehe, dass er wieder aufnimmt und so weiter. Großer Aufwand. Also das war die Bedingung, Kondition. Ne? Du musst selber was tun. So, und dann kam Bewegung in die Geschichte, weil sie ein Flugblatt gemacht hatten, weil der Betriebsrat sich im Unternehmen darauf eingelassen hatte, ein Beschäftigungssicherungsdeal zu machen, der darauf rauslief, dass die Gehaltsspanne zwischen West und Ost immer größer wurde. Ne? So, und dann haben sie nur diese Entwicklung auf dem Flugblatt gesetzt, mit den Zahlen, gar nicht kommentiert, war wie eine Bombe im Betrieb, die dazu führte, dass dann Beschäftigte gesagt haben, so aber nicht, ja, da muss sich was ändern. Und dann hat der Gewerkschaftssekretär gesagt, ja können wir, und dann müsst ihr euch organisieren und müsst Forderungen entwickeln. Das führte dazu, dass die Mitgliederzahl in sehr kurzer Zeit verdreifacht haben. Und das vor allem war viele Aktive. Und dann sind sie in einen Arbeitskampf getreten mit der Forderung Angleichung der Gehälter. Wer ist was? Und dann gab es ein Angebot des Konzerns, es hatte schon deutliche Verbesserungen, sodass der Gewerkschaftssekretär in der Betriebsrat meinte, das nehmen wir jetzt mal an. Und dann haben die Mitglieder, die befragt wurden, gesagt, nein, das ist zu wenig, wir wollen Angleichung. Und dann wurde der Arbeitskampf weitergeführt bis zur Fastenangleichung. Jetzt das Positivbeispiel sind doch viel mehr. Ich habe es nur deshalb gewählt, weil das zeigt und im Klaren zeigt, wie Demokratie in der Arbeit als direkte Partizipation an Entscheidungsprozessen funktionieren kann. Das ist eine ganz wichtige Ebene. Zur Demokratisierung gehört auch natürlich eine Entprekarisierung, das brauche ich jetzt hier nicht auszuführen. Also wir haben eine ganz klare Korrelation zwischen Prekarisierung und dem Ausschalten aus politischen Entscheidungsprozessen. Das können wir in unseren Untersuchungen belegen. Ich zitiere mal aus dem Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung. Eigentlich nichts Weltbewegendes und wir wissen es aus den USA schon lange, jetzt ist es auch für Deutschland belegt, je tiefer in der sozialen Hierarchie und je prekärer die Verhältnisse, desto geringer die Wahlbeteiligung. So, das heißt, diejenigen, die unten sind, die in prekären Verhältnissen sind, im Hartz-IV-Bezug und so weiter, wählen gar nicht mehr, das stellen wir auch fest, weil das politische System gar nicht mehr wahrnehmen, als irgendwas, was mit ihnen zu tun hat. Und wenn dann mit den grotesksten Zusammenhängen nicht, ich bin gegen Hartz-IV und bin besser, wenn er bei der Steuergerechtigkeit, ja, also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also sozusagen Verhältnisse herzustellen, die es überhaupt ermöglichen, demokratisch an der Gesellschaft zu partizipieren. Das würde gehen, wenn man die Arbeitszeitfrage wieder thematisiert, und zwar unter dem demokratiepolitischen Gesichtspunkt. Wie meine ich das? Eine der größten Lügen gegenwärtig ist, dass die Hartz-Reform Arbeit geschaffen hat. Das ist völliger Quatsch. Da habe ich heute ganz Nacht drüber geredet, deshalb jetzt wirklich sehr kurz. Wenn Sie die Entwicklung von 1991 bis zur Gegenwart sehen und nehmen das bezahlte Arbeitsvolumen, ist es geschrumpft. Und zwar um mehr als 10%. Ne? Es hat wieder zugenommen. Nach der Krise, das würde der Hartz-IV-Befürworter immer sagen, nach 2005 ist es wieder gestiegen, wenn auch nicht auf das Niveau, es fehlen immer noch 2 Millionen Arbeitsstunden von 1991. Aber gleichzeitig haben wir eine Rekorderwerbsbeteiligung, sodass das geschrumpfte Arbeitsvolumen auf immer mehr Schultern verteilt wird. Das ist eigentlich der Mechanismus. Nicht? Das heißt, die durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Jahr pro Arbeitnehmer sinken seit 1991 kontinuierlich. Und daran hat sich auch nach 2005 überhaupt nichts geändert. Also hat sich halt nicht mehr Arbeit geschaffen. Das könnte man sagen, prima, das Volumen an bezahlter Erwerbsarbeit schon, kaum mehr Zeit für andere Dinge. So ist es aber eben nicht, sondern auch die Arbeitszeiten sind extrem polarisiert. Das heißt, die unten haben entweder gar keine Arbeit oder aber sie arbeiten in geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen. Sie würden gerne mindestens 20 arbeiten real, aber im Durchschnitt nur 12. Und in den oberen Etagen der Arbeitswelt haben wir nicht nur 40 Stunden, sondern 50, 60, 65 und so weiter. Extreme Polarisierung der Arbeitszeit. Das, was man tun müsste, wäre ein demokratisches Umverteilen von Arbeitszeit mit zwei Elementen. Kurze Vollzeit für alle. Kurze Vollzeit für alle hieße, dass zum Beispiel Frauen, die länger arbeiten wollen, länger arbeiten. Etwa in der Sozialwirtschaft. Aber diejenigen, die in stark belastenden Arbeitsverhältnissen sind, Schichtarbeiter kürzer arbeiten. Und gleichzeitig müssten die Arbeitszeitverkürzungsmaßnahmen darauf hinauslaufen, dass man nicht einfach nur frei hat, sondern dass man gesellschaftlich aus einem Fonds finanziert mehr Zeit für Arbeit an der Demokratie hätte. Ich meine jetzt nicht die Bürgerarbeitsmodelle, die real existieren, sondern ich meine einen gesellschaftlichen Status, der es allen ermöglicht, als sozusagen als Äquivalent für eine bestimmte Zeit, die man in einer Erwerbsarbeit verbracht hat, eine bezahlte Option zu haben, um etwas anderes zu machen. Und zwar im Sinne von Arbeit in der Demokratie. Ja, das können gemeinnützige Tätigkeiten sein, das können direkt politische Tätigkeiten sein und so weiter. Oder aber, dass das sozusagen eingebaut wird in die Berufsbiografie, das heißt, man weniger arbeitet und man bezahlt zusätzlich so etwas tut. Das Ganze geht nicht ohne demokratische Umverteilung. Das ist so eine Dauerdiskussion mit einem bestimmten Teil der Wachstumskritiker. Also mit meiner Regel wäre ich mir da völlig uneins. Nicht Miegel meint ja, das Wachstum ist kein Problem, weil die Preise werden anziehen und dann wird sowieso Essig werden mit dem Wachstum und jetzt kommt es darauf an, dass das ja einigermaßen zu verteilen. Aber Umverteilung wieder nicht im Sinne von oben nach unten. Ich würde sagen, es ist essentiell. Ein Projekt substanzieller Gleichheit ist essentiell. Und zwar aus folgenden Gründen. Alle empirischen Studien, die ich kenne, sagen zweierlei. Erstens ist der ökologische Fußabdruck, je höher man in der gesellschaftlichen Hierarchie steigt, umso größer. Im obersten Viertel der Einkommensbezieher ist er achtmal so hoch wie im unteren. Zweitens ist es aber so, dass unter den Bedingungen von radikaler Ungleichheit die Neigung zum positionalen Konsum ist. Das heißt, man konsumiert nicht einfach nur, um zu konsumieren, sondern auch um eine bestimmte gesellschaftliche Stellung anzuzeigen. Nicht? So, und das heizt gewissermaßen die Konsumspirale an, in einer gewissen Weise, sodass man einfach mehr Gleichheit braucht, um darin Druck aus dem Kessel zu nehmen, gewissermaßen. Deshalb ist sozusagen ökologische Nachhaltigkeit nicht zu realisieren ohne soziale Nachhaltigkeit und es braucht ein Projekt essentieller Gleichheit und demokratischer Umverteilung, für das Wirtschaftsdemokratie eingesetzt werden muss. An der Stelle kriege ich immer Streit mit Hartmut Rosa, der in Le Monde Diplomatique geschrieben hat, dass diejenigen, die für Umverteilung sind, sozusagen die Wachstumsspirale immer weiter anheizen. Das liegt daran, dass Hartmut keine Ahnung von politischer Ökonomie hat. Nicht? Die Zurückhaltung führt natürlich nicht dazu, dass die Wachstumszwänge außer Kraft gesetzt werden, sondern es führt nur dazu, dass der Anteil der Kapitalisten, jetzt vereinfacht gesagt, am Mehrprodukt größer wird und dann wachsen die Schwierigkeiten, das zu reinvestieren, dann würde man die Spekulationsschrauben noch weiter anheizen. Aber das wird er irgendwann noch begreifen, der Hartmut. Jedenfalls werde ich alles dran setzen, dass er das tut. Also ich beharre darauf, dass ein solches Projekt ein Gleichheitsprojekt sein muss und dass das sozusagen auch über demokratische Mechanismen funktionieren muss. Jetzt machen wir weiter, ob ich dann auch was sage. Ja, ich glaube, das ist mein letzter Gedanke, dann machen wir erstmal Schluss. Ist das Ganze eigentlich realistisch oder wie ist es in die Tat umzusetzen? Ja. Ist das eine Perspektive?
Wir müssen es nur noch machen.
Also. Ja, so, das ist ja ganz einfach. Ja. Nur noch machen. Ich würde aber sagen, wenn man jetzt genau hinschaut in die Gegenwartsgesellschaft, dass man eine Reihe von Elementen findet, und zwar aus der Not geboren, die Elemente davon bereits auftragen. Also, ein kleines Beispiel, immer aus der Not geboren. Griechenland ist in vieler Hinsicht keine Gesellschaft mehr, die wie eine kapitalistische Wachstumsgesellschaft funktioniert. Das hängt damit zusammen, dass 3 Millionen aus dem sozialen Sicherungssystem rausgefallen sind. Das heißt aber, dass Gesundheitsvorsorge oder Pflege von Kranken eigentlich nur noch möglich ist, weil die Ärzte und das Krankenhauspersonal informell sagen, nach Feierabend diejenigen versorgt, die kein Geld haben und keine Ahnung. Es geht hin bis zu Tauschständen, wo es kein Geld mehr gibt. Also es entsteht eine Vielzahl an informellen Zusammenhängen, die viel expansiver in Lateinamerika eingetreten sind, oder ein Stichwort solidarische Ökonomie, wo Ökonomie getrieben wird, nicht nur mit dem Zweck der Profitmaximierung oder Profitgenerierung, auch wenn da mehr Produkt erwirtschaftet wird, sondern mit dem Ziel, möglichst vielen Leuten ein möglichst gutes Leben zu sichern. Also aus der Not geboren haben wir Ansätze nicht kapitalistischer Wirtschaftsformen, die jetzt nicht in den Himmel zu heben sind, ganz im Gegenteil, die aber zeigen, dass sozusagen das kapitalistische Wachstumssystem selbst eigentlich nur noch funktionieren kann, weil es andere Zusammenhänge generiert. Ich habe auf die Protestbewegung schon hingewiesen, mit den Elementen direkter Demokratie. Ich könnte aber auch, vielleicht können wir mal weitermachen, ob da noch was kommt. Nein, das ist der Werbeblock, das können wir lassen. Nein, okay. Also ich könnte, letzte Gedanke jetzt, ich will es damit bewegen lassen, das Ganze würde ja überhaupt nur Sinn machen, wenn man wirklich zeigen kann, dass solche Vorstellungen einer wirtschaftsdemokratischen Transformation im Bewusstsein von Lohnabhängigen tatsächlich eine Rolle spielen. So, das ist mein letzter Gedanke. Ist es so? Ja, wenn man jetzt fragen würde bei Mercedes oder bei Blumenau oder was der Daniel Beschäftigte fragen würde, was halten Sie von Wirtschaftsdemokratie, würde man wahrscheinlich keine sinnvollen Antworten bekommen oder keine zustimmenden Antworten. Aber es gibt 2 interessante Momente, die wir in unseren Belegschaftsraum festgestellt haben. Übrigens, ich hätte mir jetzt gewünscht, dass Herr Biermann, falls es ihn noch gibt, hier wäre und nicht Karl Zeiss, dann hätten wir uns gleich über das Unternehmen austauschen können, weil da haben wir unter anderem geforscht. Es gibt zwei sehr interessante Dinge. Das eine ist, dass wir feststellen, unsere Belegschaftsreform nicht nur bei Zeiss, nicht so viele andere. Das ist eine ausgesprochene hohe Identifikation mit dem Betrieb und dem Werk. Wir haben zuerst gedacht, das ist eine Zeiss-Besonderheit, ne? Weil Sonderbewusstsein, Stiftungsunternehmen, selbst in der DDR-Zeit hat sich da was Besonderes durchgehalten und die waren sich immer als Aristokraten ein bisschen gefühlt und so weiter. Ne? Wir stellen aber fest, dass wir ähnliche Bewusstseinsformen bei Mercedes oder auch in Unternehmen finden, die jetzt nicht ganz oben sind auf der Rangliste, wenn man so will. Was steckt da drin? Auch aus der Not geboren. Für die Stammbeschäftigten ist ein unbefristeter Arbeitsvertrag mit der Perspektive, die da dran steckt, der Schlüssel zu gesellschaftlicher Teilhabe. Das ist auch ein Problem. Aber in dieser Problematik steckt dann drin, also wir sind Zeiss, wir sind Benz, wir sind Porsche. Es steckt mehr drin, als nur jetzt gewissermaßen der krisen- und prekarisierungsbedingte Druck, die unbefristete Beschäftigung als ein Privileg zu machen. Es steckt auch drin, das ist unser Unternehmen, unser Werk. Und wir lassen uns das nicht nehmen. Wir generieren Ansprüche an das Management. Es ist keine harmonistische Bewusstsein. Also es ist eine Art, wie soll man sagen, immaterielle, fiktive Inbesitznahme des Unternehmens, die da auch drinsteckt, in dieser hohen Identifikation mit Werk und Betrieb und Unternehmen. So würde ich das noch sagen. Und das zweite Interessante ist, dass diese hohe Identifikation mit Werk und Betrieb, die auch negative Seiten hat, lasse ich jetzt mal außen vor, dass sie verbunden ist mit einer ausgesprochen gesellschafts- und kapitalismuskritischen Haltung bei dem Großteil derjenigen, die wir befragt haben. Also sowohl im Westen als auch im Osten, zum Beispiel bei Zeiss, sagen Mehrheiten in den repräsentativen standardisierten Befragungen, also Mehrheiten stimmen der Aussage zu, dass das kapitalistische Wirtschaftssystem auf Dauer nicht überlebensfähig ist. Soziale Ungleichheit, ja, das nur noch oben und unten gibt keine gesellschaftliche Mitte mehr, das ist fast ein Volksvorurteil und so weiter und so weiter. Der Witz ist nur, dass diese Kapitalismuskritik, diese alltägliche Kapitalismuskritik, höchst unterschiedliche Handlungsstrategien generiert, weil man sich auch höchst unterschiedlich in sein Alltagsleben einpassen kann. Wir haben insgesamt vier Typen Runden rausdestilliert in einer großen Befragung, die wir bei einem Automobilhersteller gemacht haben, mit über 2000 Befragten, also sowohl im Produktionsbereich als auch im Bereich der Führungskräfte und der Sachbearbeiter. Und also ein Typus, die Systemkritiker, machen immer 19% aus im Produktionsbereich. Da kann man sagen, gibt es durchaus ein Bewusstsein, dass man Gesellschaft verändern muss aus verschiedenen Gründen. Es gibt aber auch einen Typ von Kapitalismuskritiker, wir nennen die Wettbewerbsindividualisten, die gehen mit ihrer Kapitalismuskritik, die sie auch artikulieren, folgendermaßen. Der Kapitalismus ist ein Schweinesystem, aber ich kann es nicht verändern. Und dann will ich lieber bei den Schweinen sein. Also je hermetischer man den Käfig zeichnet, desto eher setzt etwas ein, was gewissermaßen auf individuellen Weiterkommen im Käfig ausgerichtet ist. Nicht? Ersparen die anderen Typen. Ich möchte aber dazu sagen, dass das Hauptproblem darauf bezogen ist, dass diese alltägliche Kapitalismuskritik nicht mehr bedient wird aus organisatorischen Zusammenhängen. Also die Gewerkschaft traut man gleich gar nicht zu, dass sie in diesem Bereich irgendwas macht, aber auch im politischen System sieht man nicht unbedingt Adressat. Das Verbindende dieser Kapitalismuskritik ist nicht die alte Kapitalismuskritik, das verbindende Element, was wir finden, ist die Kritik an einem immer mehr und nie genug. So könnte man das finden. Die Mercedes-Arbeiter sagen uns, die schon lange im Betrieb sind, sagen uns, vor 30 Jahren haben wir in unserer Abteilung eine Summe von Teilen mit 200 Leuten produziert. Heute produzieren wir die gleiche Summe von Teilen mit 700. Und es ist immer noch nicht genug. Und die nächste Rationalisierungswelle kommt. Und so weiter. Und sie erkennen dieses Prinzip nicht nur im Betrieb, sondern sie erkennen es im Kindergarten, in der Schule, mit Blick auf ihre Kinder. Und das ist das, was sie sozusagen, diese Tretmühle, nicht? Dieses Steigerungsprinzip, das kein Genug kennt. Das ist das, worauf sich die Kritik gründet. Nicht? Völlig überraschend. Und vielleicht ist das zumindest ein klein wenig Hoffnungsfunke, dass da ein kritischer Stachel schlummert, der sich möglicherweise für eine solche wirtschaftsdemokratische Diskussion, wie man jetzt Wirtschaftsdemokratie führen kann, sondern immer an konkreten Punkten, dass das vielleicht eines Tages dann durchgeht. So, jetzt habe ich die Karte. Vielen Dank.
Vielen Dank.